Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das Mia Kramer von Project A und Enrico Melles von Lakestar. Und wir haben eine aktuelle Runde besprochen, und zwar in ein Unternehmen aus London und Stockholm. Eine spannende Runde, ist ein Fintech-Unternehmen. Wir haben dann aber den Zoom ein bisschen geöffnet und haben noch über den gesamten Markt gesprochen. Ein Riesenmarkt, sehr spannend. Alles weitere jetzt von Mia Kramer von Project A und von Enrico Melles von Lakestar. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Mia Kramer, ich bin Principal im Londoner Büro von Project A. Project A ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Berlin und London. Wir investieren zwischen 1 und 10 Millionen Euro in Startups in ganz Europa, in verschiedenen Industrien. Und über Kapital hinaus geben wir unseren Companies Zugang zu 100 operativen Experten in verschiedenen operativen Funktionen.
Und?
Enrico Melles, ich bin Principal bei Lakestar. Lakestar ist ein Multistage-VC-Fund mit Sitz in Berlin, London und Zürich und wir investieren über alle Phasen hinweg in Startups aus allen möglichen Bereichen als Generalist.
Investments und Exits.
Mila, Enrico, hi.
Hi, Jan. Schön, wieder da zu sein.
Freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Wird ein tolles Gespräch. Wir streifen sogar ein Thema, was wir hier schon mal besprochen haben, aber das ist nicht der Kern. Bevor wir einsteigen, vielleicht Enrico, ich habe über euch gelesen, ne? Fund ist geclosed.
Ja, genau, wir haben das Fund-Closing announced, 600 Millionen über Early und Growth und wir investieren ja auch schon aus diesem Fund, also viele Investments, die man von uns kennt, die aus der letzten Zeit sind ja auch schon aus diesem Fund getätigt, aber die sind jetzt offiziell geclosed und das Ganze wird wie immer schön mit einer Pressemitteilung begossen.
Ich will gar nicht fragen, ob das momentan gute oder schlechte Zeiten sind, um ein Fund zu closen, aber ich vermute so insgesamt das Umfeld. Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, beide, wie guckt ihr drauf? Mila, du bist ja gerade in London, vielleicht kannst du sogar, das Klima, ist das gleiche in Berlin, London, pendelst du ja hin und her, ne, die ganze Zeit?
Ja, so ein bisschen, aber ich glaube im Endeffekt, klar hat man natürlich nochmal hier in London einen anderen Zugang auch zu nordamerikanischen LPs. Das ist sicherlich auch der Grund, warum eigentlich fast alle europäischen größeren Fonds wie Lakestar ja auch eine Präsenz hier haben in London, also zumindest ein großer Grund. Deswegen, das hilft sicher nochmal, aber dadurch, dass, wie gesagt, die großen Fonds, die nordamerikanische LPs haben, eigentlich dann auch hier vertreten sind, macht das, glaube ich, im Endeffekt keinen großen Unterschied.
Und dann so Stimmungslage insgesamt, was würdest du sagen? Sind wir tatsächlich, also es scheint ja die Sonne draußen, ne? Ist das so auch Stimmung, Winter, langsam
mal? Also, ja? Um das vielleicht auch zum Fundraising zu beantworten, es ist sehr unterschiedlich zwischen Early und Growth. Also Early war eigentlich kein Problem zu raisen und Growth war deutlich schwieriger. Und das liegt halt daran, dass die Growth-Investoren auch oft eben nicht europäische LPs sind. Und zumindest, also wir haben viele europäische LPs, aber es ist natürlich einfach schwieriger, solche Fundsummen mit nur europäischen LPs einzusammeln. Und du musst am Ende auch Europa dann als Standort verkaufen, als europäischer Investor. Und das macht das Ganze nochmal einfach schwieriger. Viele amerikanische LPs vor allem fragen sich, was soll ich mit Europa? USA ist doch so, tatsächlich so ist es, ne? Weil, glaube ich, der Tech-Standort Europa im Vergleich zu den USA oder auch Asien einfach immer noch benachteiligt ist. Und das, ohne jetzt groß das Politikfass aufzumachen, aber das ist auch selbst verschuldet. Ja, und ich glaube, also unsere aller Mission, auch Mila und Project A, den Kollegen von Project A, ist es eben auch, Europa als Standort attraktiver zu machen.
Ich hätte fast, weil du sagst, politisches Fass nicht aufmachen, müssen wir jetzt auch nicht, aber ich hätte fast gedacht, die Unsicherheiten der Wahlausgang in den USA hätte eher dafür gesorgt, dass vielleicht sogar Geld aus den USA flieht, ne? Dass man vielleicht sogar nach anderen Anlagemöglichkeiten sucht, um eine stabilere Situation vorzufinden.
Ja, also realistically, man kann ja von Trump halten, was man möchte. Ich werde mich da jetzt bedeckt halten, was ich von dem halte. Aber wenn man, ich mache mir bezüglich seines Impacts auf Tech und auf die amerikanische Wirtschaft eigentlich weniger Sorgen. Also mein Take, Ich mache mal jetzt eine Wette. Jeder kann gegen mich wetten. Ich glaube, Trump wird viel Druck machen, einen Ukraine-Konflikt zu beenden, weil der einen Einfluss hat auf Energiepreise. Energiepreise haben Einfluss auf Interest Rates. Wenn die fallen, ist das US-Debt-Defizit weniger teuer für Trump. Und das würde bedeuten, dass sofort die amerikanische Wirtschaft einen Kickstart macht nochmal. Und dann gehen die ganzen Stocks nochmal auf Rallye-Kurs. Und dann sieht er aus wie ein Held. Also, und das liebt er ja. Deswegen, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eigentlich, dass er das Ding eher wieder ankurbelt. Also weiß ich nicht, ob da die Leute so viel Angst haben und vor allem nicht im Tech-Sektor. Da geht's ja gerade weiter ordentlich vorwärts, weil die Amerikaner da so ziemlich alle richtigen Entscheidungen treffen.
Okay, es klingt fast so, als wäre die Messe schon gelesen, wer dann Präsident wird. Aber lassen wir es mal offen. Wir wissen das ja. Aber wir haben ja gerade, du hast ja quasi schon Zahlungsströme angesprochen. Ich glaube, das ist fast eine gute Überleitung in unser Thema von heute, ne?
Ja, genau. Wir sprechen heute über die Runde, die MIMO eingesammelt haben. Und zwar, also MIMO ist ein in London sitzendes Fintech. Northzone haben dort jetzt gerade 15 Millionen Pfund, also 18 Millionen Dollar, glaube ich, investiert. Und gegründet wurde die Firma von Henrik, der früher selber bei Northzone war. Ich glaube, das erklärt dann auch so ein bisschen den Hintergrund dieser Investmentrunde. Seedcamp waren auch dabei. Und sein Co-Founder ist Alex und mit dem bin ich zusammen zur Uni gegangen.
Ach ja.
Der spricht kein Deutsch, aber falls er es gelernt hat, seitdem Alex, liebe Grüße. Genau, und was die machen, ne? Am Ende, was lösen die? Das Problem ist, dass du zwischen Billing und dem Geld, das du hast, um Payroll zu bezahlen oder Rechnungen zu bezahlen als kleines Unternehmen, in deinen Accounts hast du ziemlich viel Komplexität und ziemlich viel Reibung. Und diese Verzögerung stellt dich eben vor große Herausforderungen als SMI. Und was die eben versuchen mit ihrem Produkt, ist eben diese Konsolidierung, diese Payment Flows eben einfacher zu machen, auch für SMIs. Und dafür brauchst du einmal sozusagen wie so ein Financial Tooling, um das möglich zu machen. Und das bauen sie jetzt gerade. Und das ist eben sehr, sehr zugeschnitten eben auf SMIs. Und die sind auch gerade sehr fokussiert auf bestimmte Gruppen. Da gibt's, ich habe neulich Alex mal in London getroffen auf dem Catch-up und die arbeiten zusammen mit so kleinen Breweries zum Beispiel, einfach weil das so einer der Cases, auf die sie sich jetzt spezialisiert haben. Und vielleicht ganz passend, MIMO steht für Money in, Money out.
Ah, eigentlich ganz cool, ne? Mhm. Und der Markt, oder vielleicht, Mila, magst du erst nochmal kurz übernehmen?
Ja klar, also wir haben bei uns auch ein Team, die sich auf Fintech und Financial Infrastructure komplett fokussieren, weil wir das für ein extrem spannendes und auch in Relevanz extrem steigendes Thema halten. Und vor allem das ganze Thema Cross-Border Payments, auf das MIMO sich ja eben hier auch konzentriert, ist ein Thema, was wir super spannend finden und wo wir auch gerade in den letzten 2-3 Jahren extrem viele Startups gesehen haben, was mit Sicherheit zum einen daran liegt, dass das irgendwie ein sehr attraktives Geschäftsmodell sein kann, und auf der anderen Seite, also die Volumina natürlich, die da durchlaufen, sind natürlich extrem spannend, sogar bei einer kleinen Tech-Rate. Und auf der anderen Seite natürlich irgendwie Cross-Border-Payments einfach ein Problem sind, was in dieser ganzen Payment-Wertschöpfungskette noch nicht vollständig gelöst ist. Und genau, deswegen haben wir uns da MIMO auch angeschaut und haben uns noch diverse andere Player in dem Bereich angesehen. Unterschiedlichen Fokus haben, was Go-to-Market angeht. Also wie Enrico schon gesagt hat, MIMO fokussiert sich jetzt eben auf den SMI-Bereich, die irgendwie eine sehr High-Frequency Cross-Border Payments haben. Und dann gibt es eben andere, die sich in ihrer Go-to-Market-Strategie auf andere Zielgruppen fokussieren. Ich glaube, so im ganz breiten Sinne, wobei Payments da noch so ein bisschen separat zu betrachten ist, weil das einfach so eine eigene Wertschöpfungskette ist. Aber wenn man es jetzt so ganz breit betrachtet, kann man sagen, so dieser CFO-Stack, also eigentlich alle möglichen Tools, die von CFOs genutzt werden in einem Unternehmen, da passiert grundsätzlich sehr viel. Also jetzt nicht zuletzt, oder tatsächlich doch zuletzt announced die Pigment-Runde, über die ihr ja auch schon gesprochen habt, hier im Podcast mit Matthias und Felix. Das natürlich, das sehen wir da auch rein, ist natürlich sehr, sehr spannend. Und dann haben wir aber die letzten Jahre da einfach viele verschiedene Dinge gesehen. Und das ist ein Thema, was glaube ich an Relevanz nur steigen wird und was daher eines unserer Kernfokusthemen ist.
Ist das nicht insgesamt ein sehr überlaufender Markt? Also genau, Pigment haben wir hier besprochen. Das klang natürlich nach ein Paradebeispiel für ein Startup, was so richtig abhebt. Ne? Aber zeitgleich hat man so das Gefühl, man sieht in diesem Space gerade sehr, sehr viel.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ein Trend, den wir sehen, und der, mit dem wir uns dann teilweise als die Leute im Team, die sich nicht rein auf Financial Infrastructure fokussieren, manchmal sich so ein bisschen schwer tun, ist, dass es, glaube ich, im Fintech-Bereich schon eine Entwicklung dahin gibt, dass es immer mehr Point-Solutions gibt und dass dass verschiedene Unternehmen dann wirklich so einen kleinen Schritt in der Wertschöpfungskette lösen. Und dann fragt man sich, glaube ich, als jemand, der von außen in das Thema reinkommt, oft, okay, wie groß kann das wirklich werden? Und versuchen die nicht dann am Ende doch entlang der Wertschöpfungskette zu expandieren? Mhm. Und dann begegnen die dann doch wieder ganz vielen anderen Lösungen, die aktuell vielleicht noch nicht direkt im Wettbewerb miteinander stehen, aber dann zukünftig schon, wenn sie groß genug werden können und so. Ich glaube, das sind definitiv relevante Fragen. Also wo entwickelt sich dieser ganze Space hin, inwiefern wird es da Konsolidierung geben? Also das ist, glaube ich, eine interessante Frage, die wir uns da in dem Zusammenhang auf jeden Fall stellen.
Genau, und ich glaube, also Mila hat völlig recht, ich glaube, das CFO-Stack, wie man das so cool neudeutsch beschreibt, ist schon ziemlich überfüllt und viele doktern da an verschiedenen Seiten rum. Also wir haben ja neulich auch zum Beispiel mit Peter zu Embat gesprochen, wie du dich sicher erinnerst, Jan, und es gibt einfach viele Tools, die von verschiedenen Seiten in dieses Problem reindrängen, weil ich glaube, es bietet sich eben nun mal sehr für Software-Geschäftsmodelle an, ne? Weil eben natürlich Payment Flows und so weiter jetzt eben nicht in irgendeiner Form im Zusammenhang mit irgendwie physischer Bewegung oder anderen Komplexitäten stellen, die halt ein pures Software-Play so ein bisschen ausschließen. Deswegen, es liegt schon einfach sehr nahe, für diese Probleme Software zu bauen. Ich glaube, es trennt sich dann so ein bisschen auf in der Segmentierung, für wen baust du die dann, weil die Prozesse, hier geht's ja, ich bin da eben so ein bisschen drüber gewaschen, aber es geht ja eigentlich hier um Cashflow und Payment Flows, also praktisch Accounts Payable und Accounts Receivable, und wie zieht man die zusammen und welche Informationen nutzt man da und aus welchen Systemen kommen die und wer kann damit dran arbeiten, wer hat Permissioning, wer kann bestimmte Sachen sehen, wer kann bestimmte Payments freigeben, wer kann vielleicht sich dadurch auch, also wer kann sozusagen, oder wie kann man damit sozusagen auch Working Capital freischalten, ne, indem man zum Beispiel einen Loan anfragt, für den du ja auch sozusagen sehr aktuelle Informationsstand braucht. Also diese ganzen Komplexitäten, wie löst man die für SMEs spezifisch, ne? Spezifisch auch von Land zu Land, gerade in Europa. Ich glaube, wir haben eben angesprochen, was der Unterschied zwischen den USA und Europa. Ich glaube, wir haben halt einfach eine deutlich fragmentiertere Landschaft hier. Also um hier die gleichen 350 Millionen Menschen zu erreichen, musst du schon über sehr viele Ländergrenzen hinweg Produkt bauen. Das macht es natürlich einfach schwieriger. Die Industrien sind sehr unterschiedlich, etc. etc. Und dementsprechend eben, ich hatte es eben gesagt, ne, dass, wo kommen diese Informationen zum Beispiel her? Ein Enterprise-Kunde hat jetzt einfach sehr andere Systeme, sehr andere Treasury-Management oder solche Geschichten. Die arbeiten meist mit einem großen ERP, SAP oder Oracle oder NetSuite. Das macht ein SMI halt oft nicht. Da wird so ein bisschen mit Excel vielleicht das zusammengeschustert, vielleicht ist es irgendwo in den E-Mails noch verschwunden. Das ist halt einfach ein sehr anderes, sehr, sehr, sehr anderes Produkt. Da baust du vielleicht viele dieser Teile, die in einem Enterprise-Kunden schon als mehr oder weniger gegeben angenommen werden. Die musst du vielleicht auch nochmal selber in einer Lightweight-Form bauen. Dann müssen die aber eben portable sein. Dann hast du wieder das Problem, vielleicht baue ich hier etwas, was ich nachher über die britische Ländergrenze vielleicht gar nicht mitnehmen kann. Lohnt sich das dann? Also am Ende steckt eben in dieser Anpassung auf den Markt und auf den Kunden, glaube ich, so ein bisschen der Fokus. Und da musst du halt etwas finden, was groß genug ist. Und SMEs, muss man ja nun mal sagen, Backbone of the Economy, gerade in Europa, sind natürlich ein fast unverständlich großer Markt. Ne? Wenn du den irgendwie halbwegs greifen kannst, brauchst du auf jeden Fall eine große Company.
Startup Insider.
Zeitgleich, wenn du sagst, Anpassungen an den Kunden, da klingen ja immer so ein bisschen die Warnblinker, ne? Dass man halt irgendwie nicht zu sehr ins Agenturgeschäft auch geht und auch vielleicht diesen Kundenwünschen nicht zu schnell nachgibt eigentlich, ne?
Genau, ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Ich glaube, kein VC möchte, dass das Team, was man back in Agenturgeschäft reingeht, weil das skaliert halt einfach schlecht. Allerdings diese One-Size-Fits-All-Geschichten, warum verkaufen so viele Startups an andere Startups? Naja, weil man die halt versteht und weil die halt alle irgendwie, die nutzen halt alle Slack und die haben irgendwie alle ein CRM und die verstehen alle, was eine API ist. Geh mal zu einem normalen SMI, was jetzt nicht so aus der Tech-Bubble kommt, irgendwo in Deutschland, die sich auf, keine Ahnung, Flaschenfüllen fokussiert haben. denen völlig Latte, was du da erzählst von irgendwelchen APIs und Meta-Layers und was nicht alles. Die wollen einfach, dass der Kram am Ende funktioniert und dass sie nicht pleite gehen daran, dass dein Produkt einfach Mist war. Ne? Deswegen, ich habe da sehr lange auch mit Alex von Maimo drüber gesprochen. Bei gerade im SMB-Segment außerhalb von Tech ist es halt wahnsinnig, wahnsinnig trust-driven und deswegen machen die auch sehr, sehr coole Sachen um Community-Building herum und um da irgendwie so den Trust dieser Business Owner zu bekommen, weil die verbraten halt nicht VC-Money, sondern das sind halt meistens selbstfinanzierte, also Bootstrapped, wie wir das so cool nennen, so nennen die das nicht. Kleine Firmen, die halt einfach lange überleben wollen, denen ihre 30, 40 Mitarbeiter wahrscheinlich ewig erhalten bleiben sollen und für die ist das einfach wichtig, dass solche Sachen kein Risiko mit sich tragen und deswegen bauen die schon sehr, 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 sehr darauf zugeschnittenes Produkt und auch im Marketing sind die sehr darauf zugeschnitten.
Aber ich glaube, das ist auch was Maimo so spannend macht. Also diese, also SMI, also gerade so diese Non-Tech traditionelleren SMIs als Zielgruppe zu erschließen, ist schon wahnsinnig schwierig und wir sehen das auch. Also es gab ja eine Zeit lang so einen Hype, was SMI-Software im Allgemeinen angeht und ich glaube, das ist schon stark abgeklungen, weil wir dann eigentlich auch im Portfolio sehen, dass jede Company, die irgendwie mit einem SMB-Fokus gestartet ist und dann auch eher irgendwie an Tech-SMEs verkauft hat und an andere Startups und dann mal ans Geld ab, die sich eigentlich mittelfristig immer Richtung, also Richtung, dass die mittelfristig Upmarket bewegen und dann irgendwann versuchen, Enterprise zu machen, also auch irgendwie jetzt so ein Personio oder sowas. Weil das natürlich, wenn du schaffst, in die großen Accounts reinzukommen, ist das natürlich eine ganz andere Effizienz. Die Unit Economics sind viel besser. Und oft ist so eine Zahlungsbereitschaft von SMEs einfach rechtfertigt dann auch nicht den Akquiseaufwand. Und das macht es einfach deutlich weniger attraktiv. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Modell wie Maimo, wo du dann eben an dem Finanzierungsvolumen oder an dem Transaktionsvolumina mitverdienen kannst, eigentlich eines der wenigen Geschäftsmodelle, die so eine SMI-Akquise auch erlauben und effizient machen.
Also Maimo wirkte mir für mich jetzt nicht wirklich teuer. Ne? Das ist, ich hatte, glaube ich, geguckt, die Basisversion kostet irgendwie 25 Pfund im Monat. Das ist jetzt also eigentlich für jeden erschwinglich, ne?
Genau. Also ich glaube, das ist auch das Ziel am Anfang. So kommst du, glaube ich, überhaupt mal in die Situation, mit Kunden demonstrieren zu können, was du kannst. Weil wenn du da jetzt irgendwie in einem SMI-Kunden sagst, wir machen jetzt erstmal teure Implementierung, das kostet dich so und so viel 1.000 Euro, dann macht er es wahrscheinlich lieber einfach mit Excel weiter.
Ist es aber hinterher, wenn ich euch richtig zuhöre, dann tatsächlich vor allem diese Go-to-Market-Strategie, also dieser erste Kundenfokus oder der erste Produktfokus, der dann hier entscheidet, weil es klingt ja so, als würden perspektivisch diese ganzen Lösungen eigentlich aufeinander zuwandern, ne? Und irgendwann vielleicht sehr, sehr austauschbar werden. Und dann ist es eigentlich die Frage, mit welcher Story gehe ich auf den Kunden zum ersten Mal zu, oder?
Also ich glaube vielleicht ganz kurz dazu, dass da Payment nochmal so ein bisschen ausgenommen ist, also auch Maimo nimmt ja nicht nur 25 Pfund oder wie das dann ist, quasi SaaS-Fee, sondern die verdienen ja auch an dem Credit, den sie rausgeben, einen Interest und dann verdienen sie ja auch noch an der FX, weil sie sich auf Cross-Border fokussieren und das macht dann, glaube ich, insgesamt in der Mischkalkulation auch einen SMI-Kunden interessant. Also wenn du jetzt nur diese 25 Pfund SaaS-Fee hättest, die du eben bei vielen, sage ich jetzt mal rein CFO-Stack-Tooling, sagen wir jetzt mal einen Pigment würde versuchen, an SMIs zu verkaufen, dann könnte der Price-Point wahrscheinlich nicht wirklich drüber liegen über den 25 Pfund. Gleichzeitig haben die aber partizipieren die nicht an der Transaktion. Das heißt, das macht das als Zielgruppe für den Pigment unattraktiv. Und das kann sich ein Maimo eben leisten durch die verschiedenen Umsatzkanäle. Das ist, glaube ich, hier noch wichtig zu betonen.
Und es ist aber trotzdem dann so, dass sich diese ganzen Tools irgendwann so aufeinander zuentwickeln. Ne? Also verstehe ich schon richtig. Das heißt, es geht eigentlich so ein bisschen um die Frage, wie mit welcher Story akquiriere ich den Kunden oder mache mich zum ersten Mal bemerkbar beim Kunden. Ne?
Ja, ich glaube, wir nennen das bei uns hier intern Vertical Software, also praktisch auf Verticals spezialisierte Software. Und eines der großen Versprechen, wir haben jetzt auch schon mit Patrick darüber gesprochen, von Fundamental, Jan. Ich glaube, dass du richtig verstehst, wie du deinen Kunden ansprichst, wie du den erreichst, dass du auch über Word of Mouth in solchen Industrien wächst. Dafür musst du halt Fokus haben. Ne? Und ich glaube, gerade am Anfang, wenn deine Ressourcen halt sehr, sehr knapp sind und du das meiste aus jedem Euro rauspressen musst, dann macht es halt einfach Sinn, ein zugeschnittenes Marketing für einen bestimmten Kunden zu haben. Vorausgesetzt natürlich, dass dass vielleicht dieser erste Beachhead-Markt groß genug ist. Aber wenn du Construction ist jetzt mal ein Beispiel, über das wir viel mit Patrick gesprochen hatten, das ist ja schon, am Ende sprechen die schon miteinander. Ne? Und wenn der eine dann dem anderen dein Produkt empfehlen kann, weil du ein Problem gelöst hast, die Wahrscheinlichkeit hast, da ist halt nicht so sehr zwischen dem zwischen der Construction Company und dem kleinen Klamottenhersteller irgendwie die Straße runter. Ne? Die werden jetzt wahrscheinlich nicht miteinander sprechen. Also ich glaube, diese Effekte in für Sales Efficiency oder Marketing Efficiency sind schon nicht zu verachten.
Also erstmal, Enrico, ich finde es total cool, wie du querreferenzierst auf die ganzen Podcasts, die wir hier miteinander führen, ne? Mit Peter und mit Patrick und sowas. Man merkt, du bist hier quasi
wirklich Flywheel-Strategie.
Total cool, ja. Aber dann lass uns vielleicht nochmal rauszoomen, dieser ganze Markt, ne? Das, also wie groß ist der dann hinterher wirklich? Weil wir hatten jetzt Pikmin, wir haben jetzt schon gerade gesagt, der bewegt sich auf den Sand zu. Du hast gerade gesagt, hier Mittelstand oder SMUs sind irgendwie so der Backbone der Wirtschaft. Das klingt ja eigentlich so nach einem der größten, attraktivsten Märkte. Heißt das, man sieht jetzt von diesen Unternehmen auch unendlich viele? Und dann die Frage, wie entscheidet ihr euch dann hinterher, anhand welcher Parameter, in welches Unternehmen man investieren, welches nicht?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, das ist viel Illusion. Und wir haben dann in dem Space schon auch gemerkt die letzten Jahre, dass es eben doch nicht so attraktiv ist, weil es einfach schwierig ist, die zu akquirieren. Also ich glaube, das ist eben gerade das, was jetzt so in Malmö so interessant macht, dass sie durch dieses Geschäftsmodell und die SaaS-Fees wirklich nur irgendwie ein kleiner Teil von dem Gesamtumsatz pro Kunde, dass denen das eben erlaubt, dann auch höhere oder mehr Kosten aufzuwenden für die Akquise. Und aber wir haben uns eigentlich, glaube ich, eher so ein bisschen davon wegentwickelt von diesem SMB-Fokus und sind da so ein bisschen desillusioniert, wie in ganz, ganz vielen Bereichen aktuell.
Wollen wir dazu mal eine Sonderfolge machen wieder?
Ja, sehr gerne, kann ich ewig drüber reden. Und genau, da uns eher wieder so Richtung Upmarket und Enterprise entwickeln. Aber gleichzeitig ist es eben ein wahnsinnig spannender Markt in vielerlei Hinsicht. Ne? Also da wird es ja jetzt auch einen Generationenwechsel geben in den traditionellen SMBs. Das heißt, da wird es auch jüngere Generationen geben, die da jetzt reingehen bei den Unternehmen, die dann darüber hinweg fortbestehen, die dann natürlich auch ganz anders an digitale Tools gewöhnt sind. Und das wird dann vielleicht auch nochmal eine neue Chance sein, diese Zielgruppe zu digitalisieren. Also das kann schon auf jeden Fall nochmal spannend werden. Aber grundsätzlich muss man sich da schon gut überlegen, wie kann man effiziente Akquise betreiben und genug monetarisieren.
Willst du ergänzen, Enrico?
Ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen konträre Meinung. Also ich bin nicht so desillusioniert vom SMI-Markt, weil ich den wirklich auch sehr, sehr spannend finde. Ich glaube, dieser Generationswechsel, den Mila gerade angesprochen hat, den halte ich für sehr real. Und glaube, der wird auch einiges in Bewegung setzen. Ich glaube auch, dass das eine Frage ist, wo in der Tech-Adoption Kurve du meistens sitzt, und ich glaube eben, dass SMEs da einfach in vielerlei Hinsicht sehr, sehr spät oft kommen. Ne? Die sind halt, das sind halt Unternehmen, die eigentlich fast per Definition, außer sie sind eben aus der Tech-Bubble, die funktionieren halbwegs profitabel, die gibt's schon eine Weile, die finanzieren sich selber, die haben ihre Nische gefunden. Damit du denen etwas anbieten kannst, was wirklich die Nadel für die bewegt und in irgendeiner Form die dazu bringt, das Risiko einzugehen, in irgendeiner Form ihr Verhalten zu ändern, ja, glaube ich, musst du halt eben einfach ein sehr, sehr gutes Produkt entwickeln. Und ich glaube, was heißt gutes Produkt? Oft heißt das einfach entweder Kosten sparen oder mehr Umsatz oder für mehr Umsatz sorgen. Ob du jetzt fundamental an deren Core-Produkt rangehst, glaube ich oft nicht. Ja, ich glaube, Maimo ist zum Beispiel mal ein Beispiel für wahrscheinlich eher Kosten sparen oder sozusagen oder eher Resources optimieren. Ja, wenn du das eben richtig darstellen kannst für diese Firmen, dann glaube ich, kann das schon dazu führen, dass du eine große Firma baust, weil eben viele dann dein Produkt einkaufen. Aber dafür musst du eben diese Themen in der Adoption-Kurve irgendwie richtig platzieren. Du musst halt ein Produkt bauen, was dein Kunde versteht, was den nicht überfordert. Meistens sitzen da halt nicht Leute, die den ganzen Tag TechCrunch lesen und sich und warten, dass der nächste AI-Chatbot um die Ecke kommt, der den Leben verändert, sondern die haben da ja Schiss vor oder die haben da keinen Bock drauf. Ja, das ist finden die auch einfach unnötig. Ja, das heißt, ich glaube, ein Produkt zu finden, was diese Painpoints einfach richtig löst, ist sehr, sehr wichtig. Wir sind stolzer Pre-Seed-Investor in eine Company, die sich dem Thema Payroll für SMEs auch angenommen hat mit Project B, die in München sitzen. Du hast ja sehr, sehr andere Unterhaltungen, als man jetzt so vielleicht im VC-Elfenbeinturm annehmen würde. Ja, wir glauben irgendwie, die sind alle ready für den nächsten Schritt der Automatisierung, weil Personio ist the shit und wird für immer bleiben. Ja, Personio hat kein Prozent Market Share. Ja? Ich glaube, das interessiert die alle nicht. Die haben ganz andere Probleme und die schicken halt ihre Payslips raus und von der Average Blue-Collar-Worker in Deutschland kriegt 18 Payslips, wenn er eigentlich nur 12 kriegen sollte, weil da halt dauernd Fehler drin sind und so. Ja, also wenn du solche Sachen vereinfachen kannst und das reliably, ja, dann kannst du schon, glaube ich, eine sehr, sehr große Company bauen. Es ist nur halt nicht so ganz trivial und vor allem glaube ich, das funktioniert nicht so, wie wir das halt klassisch aus dem Tech-Bereich kennen. Du machst irgendwie so ein weltveränderndes Produkt und auf einmal knallt das durch die Decke. Mhm. Ich glaube, du musst dann halt eher, du hast deutlich längere Product Discovery, du musst deutlich mehr Iterationen drehen, bis das Ding dann sitzt und irgendwann, dann kleckert das so los und dann hast du vielleicht einen Hockeystick, der ein paar Jahre länger braucht, aber ich glaube, dann sitzt du auch sehr, sehr viel fester im Sattel als jetzt so explosionsartig wachsende Unternehmen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen different beast. Ich bin nicht desillusioniert, ich finde das sehr, sehr spannend, aber man muss das, man muss Gründer haben, die darauf Bock haben. Man muss das richtige, also das Team finden, das das auch versteht. Man muss Investoren haben, die es verstehen. Man muss ein Board haben, das das versteht. Man muss aber auch Mitarbeiter hiren, die das auch so wollen. Ja, ich glaube, dann jetzt irgendwie dauernd dem Kunden das nächste AI-Feature andrehen wollen, der das gar nicht braucht. Ich glaube, das hat halt alles so ein bisschen es ist halt ein bisschen so eine spezifischere Disziplin. Und ich glaube, die Erfolgschancen sind dann auch nicht höher oder schlechter als in anderen Segmenten. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwierig, eine riesen Firma zu bauen.
Ja, ich glaube, es gibt da auch immer so unterschiedliche Perspektiven, aus denen wir solche Themen betrachten. Und die eine Perspektive ist, kann das eben langfristig funktionieren? Und da glaube ich auch an so ein Project B total. Das finde ich ein extrem spannendes Thema. Super Gründer auch. Oder generell dieser ganze Accounting-Markt, den wir uns auch immer wieder anschauen. Ne? Ich meine, der ist ja in Deutschland mit DATEV berühmterweise auch immer noch sehr, sehr manuell. Und das ist halt ein Riesenmarkt, der dabei Steuerberatung und Accounting-Firmen liegt. Also das ist auch nach wie vor ein Thema, was wir uns sehr, sehr genau anschauen. Aber das ist so die eine Perspektive. Und dann ist die andere Perspektive eben langfristiger Zugang zu Finanzierung. Und das ist natürlich einfach in so Bereichen, also schon wenn du jetzt irgendwie eine Pre-Seed einsammelst und dann brauchst du einfach ein bisschen länger, um das Produkt irgendwie zu iterieren, um dann wirklich Product-Market-Fit zu finden. Da brauchst du dann auch den richtigen Investor, der dich da irgendwie langfristig unterstützt, weil das eben nicht irgendwie direkt der Hockeystick ist ab der Pre-Seed. Und das ist da manchmal auch so ein bisschen schade an dem ganzen Venture Capital Modell, dass es eben solchen Modellen einfach deutlich schwieriger gemacht wird, langfristig Finanzierung einzusammeln, obwohl das, und du guckst dir ja da eigentlich einen 10-Jahres-, 12-Jahres-Horizont an, obwohl das in diesem Zeithorizont eigentlich schon mindestens die gleichen Chancen hat, da irgendwie eine substanzielle Company aufzubauen.
Und weil du gerade sagst, super Founder bei Project B, ich hatte mir nochmal, Enrico, du hast ja vorhin erwähnt, dass der eine Gründer bei Northstone war, ne? Und habe mich dann gefragt, das ist ja eigentlich per se keine Qualifizierung jetzt unbedingt, also jetzt nichts gegen VC-Manager, aber es ist jetzt nicht die beste Voraussetzung zwangsläufig, um ein Unternehmen zu gründen, aber der hat einen krassen Lebenslauf, finde ich. Ne? Der hat viele Sachen vorher gemacht, unter anderem war er bei King.com, die kennt ihr ja auch ganz gut, ne? War bei Spotify und so weiter. Aber was genau ist jetzt der Punkt, auf den man gucken würde, ob so jemand wirklich so einen richtigen Business-Founder-Fit hat, sagt man, glaube ich, immer, ne?
Ja, ich glaube, wichtig zu erwähnen ist zum Beispiel auch Alex, also der Alex, mit dem ich sein Co-Gründer, mit dem ich selber in der Uni war, der ist halt nach der Uni zu iSettle gegangen und war dort halt im Product-Team. Der hat also schon für SMEs mit einem POS-System echt ein sehr erfolgreiches Produkt gebaut, was dann auch am Ende an PayPal verkauft wurde. Okay. Ne? Also zum Beispiel in der Kombination einfach, glaube ich, ein sehr smarter und sehr erfahrener Business Guy, so wie Hendrik halt und Alex eben als Product Guy, der im SMI-Bereich schon mal Erfolg sozusagen von innen gesehen hat, das ist schon ein sehr, sehr cooles Team. Wenn du mit den Jungs sprichst, glaube ich es nicht, weil jetzt eben die Jungs nicht Deutsch sprechen, aber die sind schon sehr darauf versessen, echt ein Produkt für SMEs zu bauen. Und die Art, wie die da rangehen, ist schon echt spannend. Also die machen sehr, sehr viel, hatte ich eben erwähnt, so Community-Arbeit, ne? Und dann irgendwie so Events, wo sie dann verstehen, was deren Anliegen wirklich sind, und die verbringen zu viel Zeit beim Kunden und so weiter. Und das sind schon so Sachen, auf die würde ich schauen. Weil was du natürlich nicht willst, ist, und wir VCs sind schon eigentlich borderline unqualifiziert, dass du dann einen hast, der halt versucht, den SMEs zu erklären, wie die Welt funktioniert, ne? Und dann denen sagt ihr dann, jetzt zahlt mal für dieses Produkt, weil ich euch jetzt hier entworfen habe. Das wird halt nicht funktionieren. Und sowas, auf sowas achtest du dann schon.
Jetzt höre ich hier raus, ihr habt mit denen gesprochen, Enrico. Ich baue trotzdem nochmal die Brücke zu Matthias Ockenfels und Felix, weil wir ja über Pigment gesprochen haben. Und wir hatten eine schöne Frage zum Schluss nochmal, die war dann, was ist denn einem VC immer lieber? Ist es etwas, einen Deal nicht zu sehen? Ja, oder ihn zu sehen, aber sich aktiv dagegen zu entscheiden, oder dass sich das Startup gegen den VC entscheidet?
Es kommt alles darauf an, wie das Startup läuft.
Okay, also rückblickend jetzt. Ja.
Nee, aber also ich finde es natürlich blöd, Sachen gar nicht zu sehen und nicht die Chance gehabt zu haben, auch zu verstehen, was sozusagen hinter der Pressemitteilung passiert oder hinter dem Pitchdeck los ist. Also grundsätzlich etwas gar nicht zu sehen, finde ich schon eher ärgerlich. Ich glaube, man kann sich völlig fairerweise gegen Dinge entscheiden und wenn sie dann funktionieren, dann ist das halt so. Ich glaube, ein Anti-Portfolio hat jeder. Es ist auch der Job, sich für Themen zu entscheiden, wo aus denen dann nichts wird. Man unterstützt halt die, die es versuchen. Und am Ende.
Ich glaube, VCs sind auch immer sehr gut darin, bei ihren eigenen Portfolio-Companies zu sagen, dass die jetzt nächste Finanzierungsrunde schon ein mega, mega gutes Signal ist für zukünftigen Erfolg. Und beim Anti-Portfolio ist es immer too early to tell. Also da können wir erst in 10 Jahren sagen, ob es wirklich erfolgreich war oder nicht.
Okay. Ja, das nehme ich mal mit. Da bin ich gespannt. Das behalte ich genauso im Blick. Und freue mich aber wieder auf unsere Sonderfolge dann, wenn wir dann sprechen über die Desillusion.
Ich wünsche euch auch viel Spaß bei der Folge.
Da wird viel gelacht werden, auf jeden Fall.
Cool. Also ich habe aber heute viel gelacht. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
Nee, ich glaube, wir hatten alles.
Super. Ja. Dann lieben Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Danke, Jan. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Mila Kramer
und
Enrico Mellis
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.